Wir machen weiter mit dem historischen Teil der Zeit zwischen 1972 und 1978. Das ist vor allem eine Zeit der ersten Generation der Konsolen. Also dieses merkwürdige Datum rechtfertigt sich ja bei mir immer über Konsolengeneration, was auch nur ein willkürlicher Ausschnitt aus der Spielegeschichte ist, aber dem Ganzen also eine gewisse Gliederung gibt. Technisch hat sich viel getan in den 70er Jahren. Vielleicht zuallererst, was noch so aus den 60ern kommt. Ich hatte Ihnen ja letztens mal von dem Time-Sharing-System erzählt, dass ein Computer mehreren Benutzern zur Verfügung stellt, sodass sie das Gefühl haben, der Computer sei nur für sie da. Und später dann hat man mehrere Anwendungen, die parallel ausgeführt werden können. Aus diesem Multiplex Information and Computing Service, Multics, was an den Bell Telephone Labs entwickelt wurde und dann bei General Electric und am MIT, entwickelte sich erstmal das Uniplexed Information and Computing Service System, was etwas einfacher war in der Umgestaltung und in der Programmiersprache B umgesetzt wurde. Und daraus entstand dann Unix. Und dieses Unix von 1971 wurde einerseits beschrieben im Unix Programmers Manual und daraus 72 entwickelten, also vor allem Ritchie, die Sprache C aus dieser Programmiersprache B. Und Thompson entwickelte das Pipeline-Prinzip, mit dem Prozesse oder so kleine Werkzeuge aneinander gehängt werden. So in 73 wird Unix dann veröffentlicht. Und wenn Sie jetzt sagen Unix, das interessiert mich Unix. Unix ist einerseits das Betriebssystem, was bis heute die Großrechner antreibt. Andererseits hat sich ab Anfang der 90er dann als Open-Source-Variante mit Linux weiterentwickelt und fast ihre gesamten Handys, eigentlich alle ihre Handys, denn die Androids laufen auf Linux-Basis und die Apple-Rechner, die haben wahrscheinlich ein eigenes programmiert, aber Apple, was bei mir läuft, ist auch ein Unix-Derivat, weil Mac OS X auch auf dem BSD-Unix läuft, was dann halt durch eine entsprechende Oberfläche upgradet ist. Also sie haben hier 73 ein Betriebssystem, was bis heute, und das muss man ja mal sagen, 43 Jahre für eine Computertechnologie, das ist schon immens, bis heute Bestand hat, selbstverständlich weiterentwickelt wird und angepasst. Aber das Wesentliche von Unix ist einerseits eben ein sehr gutes Speichermanagementsystem und dann dieses Werkzeugprinzip, dass Sie für ganz viele Aufgaben kleine Programme schreiben, die eine Eingabe nehmen und eine Ausgabe produzieren und durch dieses Pipeline-Prinzip aneinander gesteckt werden können. Also die Ausgabe des einen Programms gilt als Eingabe des nächsten Programms. Und damit können Sie wie in so einer Grammatik aus einfachen Wörtern komplexe Sätze zusammenstellen oder aus einfachen Werkzeugen komplexere Werkzeuge zusammenstellen. Das ist eine der großen Stärken von Unix. Und das entsteht hier an der PDP-11. Also sehen Sie, wie die daran arbeiten, die beiden. Und die Programmiersprache C wiederum, die hier als sehr maschinennahe Programmiersprache entwickelt wird, findet dann Fortsetzung einerseits in C++ als Programmiersprache, die bis heute in der Spielebranche sehr weit verbreitet ist, in C#, was die Programmiersprache ist, mit der Sie Unity programmieren und dieses ganze Windows Net Framework bedienen, Objective-C, Visual-C, also es gibt verschiedene C-Derivate, die auch bis heute Bestand haben und zum Beispiel zur Programmierung von Handy-Apps genutzt wird. Und auch das ist also von diesen beiden ausgegangen. Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten, was die da gemacht haben. Es waren also, klar, die haben das auch nicht aus dem Nichts erfunden. Wie gesagt, das basiert ja auf den technischen Entwicklungen, die wir bislang gesehen haben. Aber die haben es geschafft, ein sehr robuste Technologie zu bauen, die bis heute eigentlich nur noch verbessert werden kann, aber grundlegend nicht neu geschrieben werden muss. 72 ist Plato 4 das System am Start. Also Plato gibt es schon seit Anfang der 60er Jahre und bezieht sich auf ein pädagogisches Learning Application, ich weiß jetzt gar nicht das Akronym genau, in Illinois, in Chicago wird das entwickelt. Hier sehen Sie mal die ILIAC, das ist so einer der Großrechner. So, was sie machen ist, ab den 60er Jahren fangen die an, Terminals an diesen Großrechner anzuschließen und das den Menschen dann zusätzlich noch nach Hause, also ausgewählten Menschen nach Hause zu geben, sodass die von zu Hause sich über ein Modem einwählen können und mit dieser ILIAC verbinden. Und die Idee dahinter war, insbesondere Kriegsheimkehrern Bildungszugänge, also die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Da kamen die Ideen mal her. Und jetzt Bildung für alle. Die Idee war, Computer können genutzt werden, damit Menschen Zugang zu Bildungsressourcen haben, insbesondere interaktiven Bildungsprogrammen. Das sehen Sie da auf den Fotos. Da können die sich dann an ihrem Bildschirm sich die Lerneinheiten durchlesen, mit der Tastatur entsprechende Aufgaben bearbeiten. Es gab ein Touchscreen, dass man, also so ein 16x16er Raster mit Infrarot, dass sie die Eingaben direkt am Bildschirm eingeben konnten oder die Lösung oder das Nachvollziehen von irgendwelchen Kurven. Und der Traum war das, was Sie unten sehen, das Zeiss Planetarium, lernen Sie über Planetenbewegung oder wie das menschliche Auge aufgebaut ist, so Einheiten der Biologie etc. Hier sehen Sie dann mal den Werbeflyer, so sieht das in der Zentrale aus. Also Sie haben einfach jede Menge Telefone und für jedes Telefon kann sich halt ein Benutzer per Akustikkoppler einwählen an diesen Computergehirn, was da hinten ist. Link your computer to an intelligent world. Und das, was dann in den 90er Jahren mit dem World Wide Web nochmal an Rhetorik kam, dass das World Wide Web und damit das Internet jedem Menschen Zugang zu Bildungsressourcen ermöglicht und die Menschheit als Ganzes klüger macht. Das kam auch nicht aus dem Nichts, das gab es mit Plato schon, was P kam ja schon von pädagogisch. Diese Vorstellung, wenn Menschen mit Computern verbunden sind, werden sie erstmal Möglichkeiten haben, klüger zu sein. Was aber diese Community macht, und erinnern Sie sich an die Telegrafen, also die Menschen, die an den Telegrafenämtern saßen und die Technik natürlich benutzt haben, um Informationen auszutauschen oder ihre Kunden zu bedienen, aber dann vor allem nutzten, um miteinander zu reden. Und genau das geschieht hier auch. Wir haben ein ziviles Computernetz, was im Gegensatz zu dem SAGE-System nicht so streng kontrolliert war. Also da ging es wirklich nur um Luftraumüberwachung. Aber hier haben Menschen die Möglichkeit, gemeinschaftlich über Astronomie zu reden. Dann treffen die sich da und reden nicht über Astronomie, sondern wieder über Dinge des täglichen Lebens. Hast du das gesehen? Hast du davon gehört? Machen wir dieses? Machen wir jenes? Also es bilden sich Foren, in denen zu bestimmten Themen diskutiert wird. Es werden Privatnachrichten geschickt in Form von, naja, sowas, was man heute E-Mail nennt. Oder es gibt Chatrooms, da kann man live direkt miteinander plaudern, vielleicht ein bisschen themenungebundener. Bei den Foren schickt man eine Nachricht und dann bleibt das stehen und kann zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden. Man kann aber auch Leute direkt anpingen, so Instant Messaging, WhatsApp. Kann ihnen dann Remote Screensharing Bilder schicken, was man selber so hat. Oder man kann, und das ist eines, das kommt dann im späteren Teil, natürlich auch Spiele spielen. Und bis heute sind, also inzwischen gibt es Plato wieder, es gibt eine Emulation, da können Sie sich mal einloggen. Ich mache das, wenn ich Zeit habe, ja wahrscheinlich heute nicht mehr, aber das nächste Mal zeige ich Ihnen mal eine Emulation. Und die erfolgreichsten pädagogischen Einheiten dieses Systems sind eben nicht die Zeiss-Planetarien, sondern die Spiele. Und wie immer, das war ja so diese Aussage, werden Computertechnologien durch Spiele vorangetrieben. Die Leute gehen auch dahin, weil es da so lustige Spiele gibt und dann macht man halt, weil man muss, auch mal irgendeine dieser Lerneinheiten. Aber vor allem in den Spielen trifft man sich und redet dann halt auch miteinander und verbringt gemeinschaftlich Freizeit. Und das ist vielleicht das Besondere an Plato. So die Legacy, was davon übrig bleibt, ist einerseits diese Frage, Mensch, was hatten die für Technologien? Die hatten Plasma-Bildschirme mit Touchscreen in Anfang der 70er Jahre. Das ging wiederum nur, weil es sehr teuer war und wenigen Ausgewählten zur Verfügung stand, so wie die Telegrafennetze auch. Aber es waren schon mehr Menschen, die das nutzen konnten als die Telegrafen, sodass man hier schon wieder die Technik, weil man wartet nicht, dass die Technik endlich soweit ist, sondern sobald es eine Möglichkeit gibt, wird Technik so genutzt, wie man das gerne hätte. Und dann braucht es halt noch 20 Jahre und dann hat man mit dem World Wide Web oder 25 Jahre im zivilen Bereich, also dass jeder Zugriff aufs Internet bekommt, das ist ab 95 der Fall. Und dann kann sich endlich was realisieren, was aber schon lange angelegt war. Die modernen Techniken erfinden keine neuen sozialen und kulturellen Praktiken, sondern ermöglichen sie und werden dann auch gezielt darauf ausgewählt, ob sie das ermöglichen. Und das sind halt dann doch so ganz normale Bedürfnisse. Man will mit anderen Menschen reden oder man will Ideen, Gedanken teilen in möglichst multimedialer Form. Und das gab es ja auch in Plato, dadurch, dass sie diesen Bildschirm mit Rastergrafik hatten, in dem sie halt tatsächlich auch Bilder darstellen können, hinterher dann auch in Farbe. War es auch möglich, also solche Bilder, das sind jetzt nicht solche hochauflösenden Fotos, wie man das heute kennt, aber man nimmt, was man kriegt. Und man nimmt auch das, was man braucht. Und das sieht man, finde ich, an Plato genauso gut wie an anderen. Also das ist ein anderer Zweig, aber die ersten Funkstationen aufkamen, also als denn die Frequenzen freigegeben wurden, dass Leute privat funken können, so Radiosender, ging es natürlich sofort los. Das ist heute der CB-Funk, dass sich diese Amateur-Community zusammenschließt und wiederum soziale Netze bildet aus der Technologie, die ihnen zur Verfügung steht. Mit dem Internet habe ich Ihnen ja auch schon letztes Mal erzählt, das fängt ja an, das ARPANET, ging es ganz genauso los. Als die E-Mail erfunden wurde, ging es halt, die Idee war, da kann ich ankündigen, ich habe dir eine neue Datei kopiert. Die Umsetzung war, man redet über Gott und die Welt, das Wetter und Politik. Und Plato macht das auch für eine kleine Community, die auch nie besonders groß wird, weil die Ressourcen dann doch sehr aufwendig sind. Ich zeige Ihnen das, wie gesagt, beim nächsten Mal, oder wenn wir so weit kommen, mal wie das in live aussieht. So, dann die 70er Jahre ist das Jahrzehnt der Personal Computer. Auch da ist der Wunsch so alt wie die Rechner, aber die Ressourcen haben es nicht hergegeben, weil Rechner so teuer und so groß und aufwendig zu bedienen waren. Durch die verschiedenen Entwicklungen, erst den Transistor und dann die Halbleitertechnologie, die ich ja letzte Mal, das war ja schon Ende der 50er, ist häufig so ein Jahrzehnt braucht, bis sich eine Technik von den Laborexperimenten bis zu der tatsächlichen Umsetzung entwickelt. Haben Sie hier in den 70er Jahren die Medium-Scale-Integration, also jetzt geht die Integration der Bauteile, das fängt jetzt an, dass es immer kleiner wird. Sie können immer feiner belichten und diese Bausteine produzieren. Damit kriegen Sie immer mehr Bauelemente auf kleinerer Fläche unter. Und dieser Trend hält bis heute an. Historisch hat sich das entwickelt eben aus den Transistor. Machen, also Shockley Semiconductors, habe ich in ihr Bardeen, Brittain und Shockley waren ja die Entwickler des Transistors 47. Die gründen natürlich eine Firma, die verblüffend wenig Erfolg hat, weil wiederum diese brillanten Ingenieure so miserable Manager waren, sodass sie durch einen sehr autokratischen Führungsstil dafür gesorgt haben, dass ihnen ihre besten Köpfe weggelaufen sind. Und zum Beispiel 59 gründete sich Fairchild aus 8 Mitarbeitern, den abtrünnigen 8. Die Fairchild gründen und Fairchild wird dann anfangen, erst Transistortechnik und später Halbleitertechnik zu vermarkten. Und die wiederum, also hier Gordon Moore sehen Sie da, Robert Noyce, gründen 68 Intel. Also die Firma, die bis heute die wesentlichen Lieferanten für Mikroprozessoren sind. Aber auch andere werden aus Fairchild, gehen andere Firmen hervor, wie NSC, AMD, Texas Instruments, Motorola, Xilog. Das sind Firmen, die Sie zum Teil kennen, weil sie sich dann spezialisiert haben, also entweder auf Grafikkarten oder auf spezielle Tischrechner oder wie Motorola mal eine Zeit lang auf Handys. Das führt häufig dazu, also der Grund ist häufig, dass die Ingenieure, die dort beschäftigt sind, mit den Geschäftspolitiken ihrer Arbeitgeber nicht einverstanden sind und sich dann selbstständig machen in einem Markt, der riesengroß ist und der einfach wächst. Und das ist nicht so konsolidiert, sodass eine Neugründung sich relativ rasch irgendwie eine Nische besetzen kann. 65, das gehört eigentlich letzte Woche hin, hatte eben Gordon Moore dieses berühmte Gesetz formuliert in dieser Zeitung, Popular Electronics, wie er sich mal vorstellt, wie irgendwann mal Rechner aussehen, in denen er einfach sagt, ich glaube damals waren es nur alle 18 Monate, verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren, also die log 2 of the number of components per integration function. Also das ist, wenn Sie es logarithmisch abtragen, wird so eine Kurve. Es verdoppelt sich alle, ich glaube ursprünglich sagt er jedes Jahr und dann wird es inzwischen jede anderthalb Jahre, inzwischen sind wir eher so bei 2 Jahren, dass sich die Zahl der Transistoren verdoppelt. Das war einfach so eine Vorhersage, 65, da war das ja alles noch ganz frisch. Es hat sich lange gehalten. Also hier sehen Sie mal eine Grafik, die gilt bis heute, dieses Moore'sche Gesetz. Es ist kein Gesetz im Sinne eines Naturgesetzes, sondern eher so ein Auftrag an die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, überlegt euch mal Technologien, aus denen heraus wir es schaffen, auch mit entweder kleineren Lichtwellen oder vertikalen statt horizontalen Bauteilen dafür zu sorgen, dass wir noch mehr Transistoren unterbringen. Hier sehen Sie dann auch den Traum, also dass man eines Tages einen Rechner hat, der in eine Hand passt. Da gab es tatsächlich mal so ein Apple-Gerät, was genauso aussah. Inzwischen ist auch das gang und gäbe. Sie kriegen ja Geräte, die sind viel kleiner. Also als Beispiel ist immer Ihr Mobilfon in der Tasche, aber natürlich gibt es auch kleine Server oder den Raspberry Pi oder Uhren, in denen Sie diese ganzen Funktionalitäten unterbringen können. Weil wir an den Punkt kommen, die Architektur ändert sich gar nicht mehr so sehr. Wir kriegen aber mehr Chips auf gleicher Fläche unter. Also kriegen Sie entweder mehr Kerne, mehr Leistung oder, wenn Sie nur einen Kern brauchen, nimmt der weniger Platz weg. Sodass die Computer zunehmend aus der Landschaft auch verschwinden können und in Kleidung wandert oder in Uhren oder in irgendwelche Bausteine, die halt problemlos jetzt einen Computer mit Speicher unterbringen. Und ich bin mal gespannt. Also die Roadmaps sehen vor, dass das noch 10 Jahre so weitergeht. Irgendwann ist eine physikalische Grenze erreicht, also in der wir einfach, also sagen wir so, ein Transistor kann halt nicht breiter sein als ein Atom. So, und ein Atom ist ein bisschen wenig, daran arbeitet man, aber ein paar Atome braucht es halt, um so ein Schaltelement darzustellen. Und das ist bislang die physikalische Grenze. Und dann kann man anfangen, die übereinander zu stapeln, dann entwickelt sich aber durch die Hitze zu viel Wärme. Es gibt irgendwann den Punkt, wo die Computer nicht mehr kleiner werden können. Da ist dann auch viel rauszuholen, dass die irgendwie besser werden. Aber es ist keine exponentielle Kurve, geht ewig. Irgendwann ist es wie so eine S-Kurve, wird es dann nachlassen. Und vielleicht beruhigt sich dann die Welt ein bisschen. Und kommt nicht alle 2 Jahre, kommt halt eine Generation an Technik auf den Markt, die doppelt so viel Leistung hat wie die vorherige. Also vielleicht nicht Leistung, aber doppelt so viele Bausteine und irgendwas muss man halt damit machen. Und mal gucken, in welche Richtung das noch geht. Dann werden halt also neue Interfaces gefunden. Vielleicht die Spracherkennung, was ich eben sagte, wird dann besser, weil man 2 ganze Kerne dafür abstellen kann, sich nur darum zu kümmern, etc. So, das war noch so aus den 60ern. In den 70ern führt es dann zur Gründung von Integrated Electronics, kurz Intel. Hier sehen Sie dann den ersten Speicher. Es war 1024 Bit, also ein Bit 0 und 1. Und da kriegen Sie 1024 verschiedene Nullen und Einsen auf so einen kleinen Chip unter. Was nicht viel ist, aber für die Zeit halt, was gab es als Alternative? Na, diese Ringkernspeicher und die waren relativ groß. Und 71 haben sie dann mit dem 4040 den ersten Mikroprozessor, also einen kompletten Computer auf einem Chip mit diesen ganzen Einheiten, Rechenwerken, Steuerwerken, was halt so ein Computer alles ausmacht, wo die ENIAC noch pro Einheit, das ist ein Schrank der ENIAC. Jeden Block, den Sie da sehen, wäre so ein Schrank. Das kann man halt jetzt 71 auf einen Chip pressen. Der Nachfolger wird der 8080 und dann 80286 und so, das geht da los, diese Ahnenfamilie. Im Grunde genommen ist das der Großvater aller Intel-Chips, mit denen wir heute arbeiten. So, und das entsteht hier Anfang der 70er Jahre eben durch die Gründer, diesen Fairchild-Abgänger, die Intel gegründet haben. Also das ist das eine, was in den 70ern losgeht, dieses Small-Scale oder Medium-Scale-Integration, die jetzt sich, also wir bleiben bei der Transistortechnik, aber halt bei der integrierten. Und auf der anderen Seite entsteht eine ganz interessante Entwicklung, mit die man, also die man eigentlich so nicht vorhersehen konnte, Xerox. Xerox war eine Firma, die Kopierer hergestellt hat, also Bürokopierer. Es war, die hatten immenses Geld, weil sie ein Monopol hatten, die hatten die entsprechenden Patente. Und das, was sie überall heute rumstehen haben, man legt ein Papier auf und dann hat man halt eine Kopie. Also jedes Büro brauchte eins und Xerox hatte entsprechend Geld. Haben dann aber gehört, okay, es gibt jetzt ja diese neuen Digitalrechner, und haben gesagt, wir müssen mal gucken, was man damit machen kann. Nicht, dass es uns irgendwann schlecht geht. Haben die lächerliche Summe von 100 Millionen Dollar in die Hand genommen. Also für Xerox war das nicht viel. Und am Palo Alto Research Center, kurz PARC, die führenden Köpfe der Computerforschung eingekauft. Also haben wir einfach alles genommen, was Rang und Namen hatte und mit dem Geld und gesagt, forscht mal. Viel Glück. Guckt mal, wie die Zukunft der Kopiertechnik aussieht. Nun, das haben die gemacht, aber da es Computerforscher waren, haben die halt geguckt, was kann man mit Computern alles anfangen. Also, was haben die sich so ausgedacht? Zum Beispiel den tragbaren Computer, den Minicom, in der halt alle wesentlichen Elemente, die so ein Computer hat, Tastatur, Röhrenbildschirm, Floppy Disk Drive, Dual Tape Drive, Power Supply, alles in so eine praktische Brotbox passt. Es war natürlich undenkbar. Wir reden ja in der Zeit, in der die Minicomputer eben so groß sind, dass sie ein kleines Büro ausfüllen können. Das war erstmal eine Idee, weil sie keine Vorgabe, in einem Jahr brauchen die ein Patent oder sie müssen das und das Produkt verbessern, sondern ihr seid klug, denkt mal nach und redet miteinander. Das ist eigentlich die ideale Umgebung für Grundlagenforschung. Sie entwickeln dann so ein System, den Xerox Alto 73 hier, der halt ein bisschen größer ist, Der aber, und das war das Neue, ich habe ihn, glaube ich, schon mal, weiß nicht, ob ich ihn schon mal gezeigt habe, der aber mit so einem, dadurch, dass wir diese Speicher haben, also diese Halbleiterchips, können wir plötzlich den Bildschirm mit Rastergrafik, also für jeden Punkt gibt es einen Speicherort, weil Speicher so billig geworden ist. Das ist das, was wir heute immer haben. Es gibt Pixel, also ne, Pixel, aber das war, die Alternative waren diese Laser, Radarschirme mit Kathodenstrahlen, wo sie was aufzeichnen können. Es war viel zu teuer, Speicher zu verschwenden für Rastergrafik. Das ging, weil man genug Geld hatte. Der Xerox Alto war auch entsprechend teuer. Und man konnte schwarz-weiß zumindest entweder einen weißen Bildpunkt oder einen schwarzen Bildpunkt darstellen. Also Rastergrafik gehörte dazu. Sie sehen auch den Bildschirm, der so groß ist wie so eine A4-Seite oder halt so ein Letterformat. Selbstverständlich, Sie haben einen Bürorechner. Das war gedacht, Vorzimmer für die Sekretariate, wenn man einen Brief schreibt. Ich verstehe bis heute nicht, dass es nicht Bürobildschirme gibt, die eine DIN A4-Seite darstellen. Man muss immer scrollen, weil wir uns so daran gewöhnt haben, an dieses 4:3 oder 16:9 Format. Aber warum auch Sekretariate Bildschirme für Kinofilme haben müssen und nicht diese, die gibt es einfach nicht. Wo der ganze Brief auf eine Seite passt, in einem Blick zu erkennen ist. Das war ganz klar, dass das so sein muss und wird auch so gebaut. Dann gibt es die Maus, die schon in den 60ern erfunden wird. Die wird hier verbaut als Eingabegerät. Auch die braucht natürlich eine grafische Ausgabe, dass man sowas wie einen Zeiger hat. Und dann hat man eben Windows, Fenster, diese Fensteroberfläche. Ich klicke wo drauf, dann geht ein Fenster auf. Ich habe Icons auf einem Desktop, da klicke ich drauf, dann geht die Anwendung auf. Ich habe Menüs, wenn ich auf diesen Buchstaben klicke, dann rollt das Menü runter. Und ich habe diesen Pointer der Maus, also das sogenannte WIMP-GUI, Windows Icons, Menus, Pointers und GUIs, Graphical User Interface, das wird hier im Xerox PARC erfunden. Von Ergonomen, von Menschen, die sich Gedanken machen, wie man Computer benutzerfreundlicher gestalten kann. Das Ethernet wird hier erfunden. Oder es wird hier eingebaut. Es wird aber auch erfunden am PARC. Also das lokale Netzwerk, mit dem Sie jetzt gerade im Internet surfen können, weil es über Funk kommt. Aber dass es funktioniert, verdanken Sie dem Palo Alto Research Center. Die E-Mail wird hier nicht erfunden, aber die wird hier selbstverständlich verbaut, weil mit dem Ethernet haben wir ein lokales Netz, sodass das ganze PARC Center miteinander verbunden ist und die Leute E-Mails als Kommunikationsmedium nutzen. Hier sehen Sie was anderes, ein Texteditor, der WYSIWYG, What You See Is What You Get Editor, Bravo, das ist der Vater von Word. Oder der Opa, weil die Leute, die daran gearbeitet haben, die wandern dann später in die anderen Firmen, als der PARC sich auflöst und schreiben das, was sie dort sich überlegt haben, gießen das in andere Software, sodass wir hier, also von Simeon Lampson, die Grundidee haben, wie sollte eigentlich Textverarbeitung aussehen. Und das funktioniert, weil sie einen Rasterbildschirm haben, weil sie, was sie sehen, hinterher auch so ausdrucken können. Das ist eben kein Telex-Prompter, wo die Zeichen über so einen Kettendrucker ausgegeben werden, sondern Sie können so setzen, dass Sie dann später den Brief auch richtig ausdrucken können. Jetzt für die etwas informatischeren Gebildeten unter Ihnen. In Xerox PARC wird Smalltalk entwickelt. Also das ist der Urgrund der objektorientierten Programmierung. Auch die habe ich Ihnen ja schon gezeigt, weil mit dieser grafischen Sketchpad, diesem System, da waren ja schon die Ursprünge des objektorientierten Verarbeitens von Daten gelegt, aber Smalltalk ist die erste Programmiersprache, die lange Zeit auch in Universitäten gelehrt wurde, weil man daran objektorientiertes Programmieren so gut erklären kann. Also wenn Sie heute Java lernen oder irgendeine andere Objektorientierung oder C#, verdanken Sie das dem Xerox PARC, weil Smalltalk dort entwickelt wurde. Und das Verfahren, mit dem Sie später Ihre Bachelorarbeit schreiben werden, Cut, Copy and Paste. Das war natürlich ein böser Witz auf Ihre Kosten. Aber dieses Copy and Paste Verfahren, dass man Text markiert, den ausschneidet oder kopiert und woanders wieder einfügt, das braucht dann die entsprechenden Menüs und die entsprechenden Pointer. Das ist auch Teil der Textverarbeitungsumgebung, wird hier auch entwickelt. Also eine ganze Kulturtechnik, aus denen heute das halbe World Wide Web sich zusammensetzt, weil man so einfach was kopieren und woanders einfügen kann, verdanken wir denen auch. Und nicht nur das, wenn Sie das kaufen, kriegen Sie ja noch einen Laserdrucker dazu. Das war im Prinzip das Einzige, wo Xerox gesehen hat, ja, das kann tatsächlich was sein. 78 sehen Sie hier den Xerox 9700, der erstmal groß ist und dann immer kleiner wird. Also Laserdrucker, mit denen Sie per Laser so eine elektrostatische Walze entladen und dort haften dann Partikel, die sie auf Papier auftragen und fixieren. Das wird entwickelt und insgesamt schaut Xerox da drauf nach 8 Jahren und guckt sich das an. Also die Geschäftsleitung sagt, das ist ja überhaupt keine Kopiertechnik, braucht kein Mensch, kann alles raus. Und dann kam so ein junger, aufstrebender Computermanager Steve Jobs und guckte sich das alles an und wusste, ich glaube 74 kam und sagte, das ist die Zukunft des Computers, die ich gesehen habe. Nee, 77 kam, glaube ich. Guckte sich das an und da Xerox sagte, das braucht kein Mensch, also das ist so Plunder, damit kann man gar nicht kopieren. Verramschen die das und verkaufen das an Apple für wenig. Und diese ganzen grafischen Benutzeroberflächen, die ja Apple lange Zeit als Alleinstellungsmerkmal hatte, die kommen von Xerox PARC, bis dann Microsoft sieht, okay, ja, ich sehe, es ist die Zukunft, 10 Jahre später, also Anfang der 90er mit Windows anfangen, die gleiche Technik nochmal zu kopieren, von Apple verklagt werden, worauf dann hin Bill Gates sagt, hey, ihr seid zuerst bei Xerox eingebrochen und habt den Fernseher geklaut, da könnt ihr euch nicht beschweren, wenn ich hingehe und den Videorekorder mitnehme. Also tatsächlich, ihr habt ja auch nichts erfunden, ihr habt doch, Apple hat den Mülleimer erfunden, aber, also diesen Dustbin, aber ansonsten diese ganze Windows und Menüs und so, das haben sie für billig lizenziert von einem Management, die wieder mal so betriebsblind waren, dass sie nicht gesehen haben, was sie da in der Hand hielten. Ansonsten würde heute die gesamte PC- und gerade Betriebssystemoberfläche Xerox gehören. Wieder Epic Fail. Aber das entsteht in den 70er Jahren und vielleicht dadurch, dass es der größte Boost für den PC-Markt war, also für den Personal Computer, weil solche grafischen Oberflächen braucht, so der echte Unix-Hacker braucht das nicht. Der tippt das alles in Form von kryptischen Befehlen direkt ins Rechnerherz ein, aber so die normalen Anwender, die hätten halt gerne so ein bisschen ein visuelles Feedback dessen, was sie da tun. Und das kann man dann ausgeben. Aber was hier auch erfunden wird, was ich jetzt nicht aufgeführt habe, ist die Idee von kleinen Kügelchen, die auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß sind und die man durch entsprechende Spannung drehen kann. Und damit hätte man sowas wie Papier, was elektronisch funktioniert. Also man muss nicht immer was ausdrucken. Aber die Fertigungstechnik der 70er war nicht imstande, das umzusetzen. Das dauerte 30 Jahre. Heute heißt das E-Paper. Und Sie kriegen das in diesen Readern, wobei die inzwischen auch schon wieder am absteigenden Ast sind, weil jetzt jeder diese Tablets hat. Aber Tablets sind selbststrahlend, die verbrauchen Strom. Das Schicke an dem E-Paper ist, Sie drehen das einmal um und dann braucht es keinen Strom mehr, weil es einfach in seinem Zustand liegen bleibt. So ein elektronisches Papier hat viele Vorzüge, vielleicht kommt es irgendwann wieder stärker raus. Derzeit wird es durch diese ganzen Pads und Tablets überdeckt, aber die strahlen halt munter, also die geben Licht ab und das ist zum Lesen viel anstrengender, als Papier zu lesen. Gut, also auch das entsteht am Xerox und wir können sagen, in den 70ern entsteht alles von Mikrowellen und Elektroautos, entsteht in den 60ern und 70ern fast alle Technologien, von denen sie heute profitieren. Und die werden inzwischen nur noch besser. Es gibt gar nicht mehr so viel Neues, was nicht schon hier vorgedacht wird, in so einer, also nicht alles am Xerox PARC, aber in der Atmosphäre, in der man nicht direkt an das nächste Quartalsergebnis denken muss und nicht sofort ein Patent raushauen muss, sondern erstmal sich Ideen macht, was macht das Leben besser. Und die Fertigung wird, dieses Kabel macht mich fertig. Die Fertigung wird insgesamt feiner, sodass die Geräte immer kleiner werden und auch billiger und komfortabler, aber die Idee, die da drin steckt, ist häufig 40 bis 50 Jahre alt. So, weiter in den 70ern. Diese Small-Scale Integration, diese integrierten Schaltkreise, ziehen weite Kreise, womit niemand gerechnet hat, dass sie nämlich dafür sorgen, dass Computertechnik nicht nur kleiner wird, sondern auch billiger. So billig, dass manche Menschen hingehen und sagen, ich kann mir einen eigenen Computer kaufen. Die fallen unter die 1000-Dollar-Marke, nicht nur unter die 1000, save over 1000 Dollar. Popular Electronics bringt 74 im Dezemberheft diese Bastelanleitung raus, wie man sich einen Altair bauen zusammen kann, Altair, der wiederum der Sage nach auf einer Folge von Star Trek basiert, die Benamsung. Und da können Sie kriegen dieses Set, das können Sie dann bestellen für unter 400 Dollar und müssen es dann nur zusammenbauen. Und wenn Sie es zusammengebaut haben, sieht es so aus wie auf dem linken unteren Bild. Also Sie haben eine Menge an leuchtenden Dioden, die wiederum den Zustand des jeweiligen Registers angeben. So, und dann haben sie aber einen Computer für unter $400 mit so einem 8800er-Chip drin. Ich kann Ihnen mal zeigen, hoffe ich, dass ich das kann. Also, da wird dann, also was der Ihnen erzählt, ist, wie man es programmiert. Sie können den Zeile für Zeile programmieren, Sie stellen das ein und dann sagen Sie speichern. Und da kriegt man dann so ein paar Byte unter und am Ende macht das System was, man weiß aber nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Also der hat jetzt hier natürlich so ein Zusatzgerät. Also das können Sie sich alles anschauen, wenn Sie sich für die Geschichte des Computers interessieren, ist der Altair ein ganz zentrales Gerät, weil er den Menschen gezeigt hat, auch ihr könnt einen Computer haben, so für den Heimanwender. Hier entsteht entstehen die Homecomputer. Und was auch entsteht, also Ed Roberts ist der Ingenieur, der diesen Altair entworfen hat, auf Grundlage dieses Intel-Chips. Aber Paul Allen und Bill Gates werden für den an einer PDP, selbstverständlich, die den Altair emuliert, ein Programm schreiben, was die Programmiersprache BASIC umsetzt. Also mit diesem Lochstreifen, den Sie da sehen, der ganz berühmte Lochstreifen BASIC 1.0 von 75, lädt der Altair ein paar Befehle rein und versteht daraufhin BASIC. Und BASIC ist das Beginner's All Symbolic Instruction Code, eine ganz einfache Programmiersprache, mit der man in den 70ern und 80ern Kindern das Programmieren beigebracht hat oder Anfängern. Und das ist ideal, weil diese Programmiersprache, die der Altair versteht, dann noch sehr technisch und sehr speziell war. So, Bill Gates wird da, also die werden da hingehen, werden das demonstrieren und dann wird es vermarktet, die Software. Und jetzt clashen zwei Kulturen aufeinander, dass einerseits die gesamte Computerszene, und die haben sich zusammengetan, um diesen Altair zusammenzubasteln zu so Computerclubs, Homebrew Computer Clubs, weil es gar nicht so einfach war, aus diesem Bastelplan da wirklich einen Computer zusammenzubauen. Und die waren es gewohnt, dass Hardware ist, was das kauft man sich, Software ist frei. Software ist einfach, das gibt man einfach weiter. Das ist überhaupt kein Wert, sondern das ist vor allem, also ich kann es ja weggeben und behalten. Das, was digitale Informationen können. Ich kann eine Kopie machen, die so gut ist wie das Original und ich habe keinen Verlust, das weiterzugeben. Das ist nicht wie so eine Hardware. Einen Altair kann ich weitergeben, dann habe ich ihn nicht mehr. Aber so ein Streifen, diese Lochkarten waren nicht unüblich und es galt als guter Ton, jeder, der einen Lochkartenstreifen mit nach Hause nimmt, bringt am nächsten Tag zwei wieder mit, nämlich einen für sich und einen für den, von dem er es hat. Und so verbreitete sich das munter und da war auch nichts Problematisches bei. Und das geschah natürlich auch mit BASIC. Und jetzt schrieb Bill Gates den offenen Brief an die Community und sagt, was ihr macht, ihr stehlt Software. Also es ist, Software ist ein Gut, da haben wir dran gesessen, das hat uns viel Arbeit gekostet, das hat auch viel Zeit gekostet und in der Zeit haben wir nicht anders gearbeitet und eigentlich wollten wir gerne davon leben. Und wenn ihr jetzt hingeht und unsere Software kopiert, dann nehmt ihr uns unsere Lebensgrundlage weg. You steal Software. Und das clasht, weil Software war bislang überhaupt kein Wirtschaftsgut. Das war etwas, was frei sein kann, weil es kopierbar ist. Jetzt kommt jemand und sagt, du kannst es kopieren, also technisch geht es, aber du darfst es nicht. Ich will das nicht. Das ist irgendwie, du tust mir damit weh. So, und das sahen natürlich einige ein, andere sahen es überhaupt nicht ein. Und hier entsteht einerseits Raubkopie überhaupt erstmal als Vorstellung, dass das was ist, was jemandem was wegnimmt. Es entsteht aber auch die Software als Industrie. Weil jetzt die ersten Menschen hingehen und sagen, ich lebe nicht davon, dass ich Altairs zusammenstecke und verkaufe, ich lebe davon, dass ich Lochkarten drucke mit cleveren Anordnungen von Löchern, die so gut sind, dass du es nicht machst, dass du mir dafür Geld gibst. Das ist Software als Industrie. IBM hat es nie gemacht. IBM vermietet seine Rechner und gibt die Software dazu. Man zahlt aber für den Service, dass die Hardware funktioniert. Und die Software, naja, das macht halt einer. Und jetzt entsteht, und die Firma, naja, die wird Microsoft sein. Die entsteht hier 1974, 75 als Softwarefirma, die keine Computer herstellt. Bis heute sind das keine Hardware-Vertrieb, die vertreiben Software. Und dann haben wir halt in den 80ern diesen tollen Deal mit IBM, dass sie das Betriebssystem verkaufen oder das Betriebssystem als Software zur Verfügung stellen. Da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Erstmals ist es so eine kleine Hobbyfirma, so eine Garagenfirma, wie es in den 70ern üblich war, die für eine andere Hobbyszene Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Und eine andere Szene, die sich hier, also eine Hardware-Szene, die sagt, hey, der Altair ist ja schon ein gutes Gerät, aber A, können wir es besser und B, verkaufen wir es so, dass die Leute es nicht zusammenlöten müssen. Und Steve Wozniak und Steve Jobs gründen Apple auch 75, und bauen den ersten Homecomputer, den man auch als Computer kaufen kann, das sehen Sie hier, für nur $666 können Sie in einen Apfel beißen, die wiederum in der Garage von Steve Jobs Schwester händisch zusammengesetzt wurde. Hier sehen Sie den ersten auf so einer Sperrholzplatte, was die Kunden dann kaufen konnten, war das da unten. Vor allem, weil Steve Wozniak so ein brillanter Hardware-Experte war, dass der wusste, wie man mit weniger Bausteinen cleverere Computertechnik bauen kann. 1977 kommt dann der Apple II, und da sehen Sie im Prinzip, haben Sie alle drei. Er ist so der Steve Wozniak, der die technische Expertise hat. Steve Jobs ist der Visionär, der eine klare Produktvorstellung hat, die sich an dem Kunden orientiert, der nicht der Ingenieur ist. Der halt nicht Spaß daran hat, das zusammenzulöten, sondern sagt, ich will eine Tastatur, ich brauche einen Bildschirm, ich will hinterher Tabellenkalkulationen machen und Spiele kommen auch noch, aber der klare Anwendung hat. Und in der Mitte der Manager, der dafür sorgt, dass das Ganze technisch irgendwie durchgeht, dessen Name mir aber entfallen ist und der in der Geschichte auch keine Rolle spielt, aber der dafür gesorgt hat, dass aus der Vision und der Technik ein Produkt wird. Sie zusammenarbeiten Apple, und hier ist der Apple II. Der hat noch nicht die grafische Benutzeroberfläche, weil in dem Jahr wird Steve Jobs dann erst zu Xerox gehen und als Visionär sofort sehen, was Xerox da hat, sich darüber freuen, dass sie es selber nicht einsehen, und das lizenzieren und daran arbeiten, erst in Apple Lisa und dann später den Apple Macintosh. Das sind alles so Apfelsorten. Den Apple Macintosh zu bauen, der also in seinem Segment dann doch ein großer Erfolg wird. Also auch das ist in den 70ern. Und dann haben wir noch was in den 70ern, nämlich das Ethernet, habe ich Ihnen schon gesagt, entsteht am Xerox PARC von Robert Metcalfe. Das Ethernet-Prinzip ist im Grunde genommen, kommt es aus der Vernetzung der hawaiianischen Inseln. Also sie hatten den Wunsch, dass in Hawaii verschiedene Inseln zusammengebunden werden. Das Problem ist, wir konnten keine Leitungen setzen. Und dann macht man es per Funk. Das Problem per Funk ist aber, dass sich Funkwellen überschneiden. Und aber Ether kommt von Äther, ne? Also da wird was über den Äther übertragen. Und wir brauchen ein Protokoll, mit dem wir diesen Konflikt, der entsteht, wenn zwei Stationen gleichzeitig funken, weil die ja nicht wissen, dass der andere auch gerade was sagen will, dass die dennoch irgendwie alle Informationen ankommen. Und das Verfahren ist so einfach erklärt, wie es schwierig technisch umzusetzen, und es ist eigentlich auch nicht schwer technisch umzusetzen, was Sie in Gesprächen haben. Sie reden miteinander, es kann immer nur einer reden. Wenn mehrere reden, entsteht halt so eine Überlagerung, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Was machen Sie aber, wenn Sie im Café sitzen, Sie unterhalten sich mit jemandem und plötzlich haben Sie beide eine Idee und sprechen beide gleichzeitig los? Das Verfahren ist, beide hören auf, warten eine kurze Zeit und irgendeiner fängt als Erster an. Also man würfelt praktisch, und wer ungeduldiger ist, darf als Erstes weiterreden. Manchmal gibt es dann auch so Höflichkeiten, du zuerst, nein, du zuerst. Aber letztlich wartet man, wenn es zum Konflikt kommt, und dann redet einer weiter. Und so läuft Ethernet auch. Das Verfahren ist ganz simpel, alle hängen am gleichen Kabel oder im gleichen Funkraum. Jeder kann reden, aber wenn es zum Konflikt kommt, und das merkt man, dass es halt am Kabel zu viel Spannung anliegt oder dass die Informationen nicht übertragen werden, sind alle sofort ruhig, alle würfeln im Mikrosekundenbereich, und der Erste, der dann sendet, hat halt gesendet. Und das funktioniert verblüffend gut. So gut, dass es einerseits die Architektur für kabelgebundene LANs, also Local Area Networks, ist, aber auch für Funkübertragungen, Radio Ether, das ist der Telefon Radio Booster, und zum Beispiel genutzt werden kann, um die Inseln von Hawaii miteinander im Datennetz zu verbinden, weil dort Überseekabel zu aufwendig waren und Unterseekabel zu teuer. Mit dem Verfahren, das machen wir inzwischen über WLAN, also Wireless Local Area Network, ist genau das Gleiche, wenn Sie hier mit dem Switch kommunizieren, ob das Ihr Handy ist, was im Internet ist, oder Ihr Computer, funktioniert das über das Ethernet-Protokoll, eine Technologie von 73, aber wenn Sie reinschauen, ist es eine ganz ähnliche Technik, mit der schon die Sage-System gesprochen hat. Da hingen auch die Stationen an einer Telefonleitung, und auch hier galt das, sobald mehrere miteinander reden, wird Pause gemacht, und Robert Metcalfe kannte die Technik auch. Also auch das geht weiter zurück als in die PARC, aber am PARC selber wurde es halt verbaut, auch in dem Xerox Alto. Also es wurde zivil und für Homecomputer nutzbar gemacht. In Frankreich, dass Europa zumindest einen Beitrag leistet, wird Louis Poussin an einem Netzwerk arbeiten, um die französischen Forschungseinrichtungen, so Grenoble, Reims, Paris, Roquefort, Toulouse, miteinander zu verbinden. Und der entwickelt das Verfahren der Datagramm und der logischen Adressierung, was ich Ihnen heute leider nicht mehr vorstelle, aber nächstes Mal wird es das erste sein. Also der besucht diese ARPANET-Firmen 1970, Bolt, Baranek und Newman, von denen ich Ihnen letzte Woche erzählt hatte, lernt das ARPANET kennen und sagt, sowas will ich auch, aber wir machen es cleverer. Wieso das cleverer ist, erzähle ich Ihnen, wie gesagt, nächste Woche. Und findet das Prinzip des Routings, wie man halt Pakete besser durchs Netz schicken kann, dass sie frei flottieren. Und jetzt passiert was, was wir auch in der Technikgeschichte häufiger haben. Die französische Regierung findet das zu anarchisch, dass jedes Netz sich da so selbstständig aufbaut. Und es ist nicht französisch genug, weil das zu sehr aus Amerika geprägt ist. Und sie erfinden in Europa ein Netz, was sehr zentralistisch aufgebaut ist, ab 76 und kürzen ihm die Finanzierung. Was wir auch schon bei dem Engländer hatten, dem Babbage, dessen Finanzierung für den ersten dampfgetriebenen Computer ja auch von der Regierung gekürzt wurde, die nicht eingesehen hat, wofür man so eine Technik braucht, ist hier ganz ähnlich. Paris findet dezentrale Netze unheimlich. Also hier könnte ja Reims mit Grenoble reden, ohne über Paris zu gehen. Das geht nicht. So, und das sorgt dafür, dass eine andere Architektur für Netzwerke eingebaut wird, die in Europa die 80er Jahre bestimmen wird. BTX in Deutschland, Minitel in Frankreich. Das aber sehr zentral von der Architektur aufgebaut ist. Also insofern wird seine Idee wird wieder nach Amerika zurückimportiert und dort das Internet beeinflussen, aber in Europa keinen nennenswerten Einfluss haben, weil es nicht mit den politischen Vorstellungen, wie Technik zu funktionieren hat, in Übereinstimmung zu bringen ist. Gut, und dann, na gut, hier mache ich nächstes Mal weiter, TCP. Jetzt entsteht nämlich die Vernetzung von Netzen und es entsteht 74 das, was wir heute das Internet nennen, ein Netz von Netzen. Das Internet ist kein eigenes Netz, sondern so ein Netz, was lokale Netze miteinander verbindet. Und wie das funktioniert und wo der amerikanische und der europäische Einfluss ist, das erfahren Sie, wenn Sie in 2 Wochen wieder einschalten. Nächste Woche ist Pfingstdienstag. Wenn Sie in 2 Wochen wiederkommen, dann erzähle ich Ihnen mal, woher die Technik kommt, mit der Sie in der Zwischenzeit Ihre Katzenvideos anschauen können.